Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo Anna.
Hallo Nathalie.
Anna, wir kommen ja gerade von unserer Sphärraum-Morgenstunde zum Thema Cybersecurity. Es ging da um Digitalisierung, um Lücken in unserem Sicherheitssystem und um die rechtlichen Rahmenbedingungen. Was hast du denn da für dich so mitgenommen?
Vieles, aber hängen geblieben ist bei mir auf jeden Fall besonders, dass es nicht die Frage ist, ob du gehackt wirst, sondern wann du gehackt wirst.
Ja, stimmt, das hat der Referent gesagt. Ich habe mir notiert, Sicherheit ist anstrengend und immer eine Komforteinbuße.
Da bin ich mal gespannt, was unser heutiger Podcast-Gast dazu sagt, denn Digitalisierung ist genau sein Thema. Er ist Chief Digital Officer bei der Aachener Grund. Herzlich willkommen, Manuel Niederhöfer.
Servus, grüß euch.
Und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein herzliches Willkommen bei Sphärraum Talk. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin von Rotonda.
Und mein Name ist Anna Sebizek, ich bin von Jung. Schön, dass ihr uns heute zuhört.
Manuel, ich habe gerade erfahren, du bist nicht nur Chief Digital Officer, sondern du bist jetzt ganz frisch seit Januar.
Ich bin jetzt auch für den Vertrieb und die Transformation zuständig bei uns.
Sehr cool, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Du hast als Chief Digital Officer maßgeblich zur digitalen Transformation von euch beigetragen, würde ich jetzt mal sagen. Du hast unter anderem das Projekt Data Circus to Cologne gemacht. Erzählst du uns ja gleich mehr davon. Eigentlich bist du Diplomkaufmann.
Ja, also das war eigentlich eine schöne Geschichte, weil damals wusste die Uni Augsburg nicht, ob sie erst noch Diplom oder Master machen muss. Und dann war das irgendwie, dann fand sie irgendwie das irgendwie ganz sexy, mit der TU München irgendwie auch Sachen zu machen. Und dann durften wir alles machen. Das ist total toll. Also ich habe praktisch einen Abschluss in Finanz- und Bankwirtschaft, ja, in Wirtschaftsinformatik und ein bisschen Statistik habe ich auch noch gemacht.
Das ist ja eine coole Kombi. Und danach hast du unter anderem im Silicon Valley gearbeitet. Sehr spannend.
Geile Zeit.
Geile Zeit. Wie lange warst du da?
3 Jahre insgesamt.
Cool. Ja, die Anna wird ein bisschen was über deine Firma sagen, wo du arbeitest.
Genau. Ich stelle einmal ein bisschen die Aachener Grund vor. Auch da, wenn was falsch ist, korrigiere mich gerne. Die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft MBH ist seit über 50 Jahren auf eine konservative, langfristig orientierte Anlagestrategie spezialisiert und gilt als Expertin für erstklassige Einzelhandelsimmobilien in innerstädtischen Toplagen. Die Gesellschaft verwaltet in 18 aufgelegten Immobilienfonds ein Fondsvolumen von 7,5 Milliarden Euro. Der Immobilienbestand umfasst rund 385 Objekte, überwiegend in den 1A-Einzelhandelslagen deutscher Großstädte.
Manuel, du hast gerade schon gesagt, wie das im Studium war. Wie bist du denn dann in die Immobilienwirtschaft gekommen? Wie war denn der Weg, ne? Vom Start-up?
Ich bin ja so ein Ja-Sager. Ich lasse mich halt gerne auf Sachen ein. Und also nach dem Studium war es halt einfach so, es war 2009, da war es halt einfach super en vogue, Berater zu werden, damals noch. Ne? So wollten alle irgendwie hin. Dann bin ich halt Berater geworden. Bin ich zuerst zu Capgemini und dann hatte ich da aber auch sehr viel Glück, ja, weil da war ich eben auch sehr viel in Indien und am Balkan unterwegs und. Bin sehr viel rumgekommen, fand ich geil. Und dann war... Das war so ein Thema, da war der Serge Kampf, das war damals der CEO von Capgemini, da waren wir in Frankreich und war auf so einer Town Hall und hat er immer gesagt, dass er sieht die Zukunft der Digitalisierung, das sind diese 60, 70 Millionen Euro Transformationsprojekte. Und ich so, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Will ich gar nicht. Mag ich gar nicht. Also wenn du mir sagst, das sind irgendwie diese Riesen-Transformationsprojekte, wo ist denn da auch da die komplette Startup-Szene? Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, mache ich nicht mehr mit, mache ich was anderes, habe mich auf was anderes eingelassen. Bin dann nochmal zu einer Beratung und dort wurden dann eben auch die Wege in Silicon Valley geebnet, weil man einfach Ja gesagt hat. Da gab es halt die Möglichkeiten und sagt man, ja, okay.
Und würdest du sagen, wir sind ja auch gerade schon am Silicon Valley vorbeigekommen. Hast du da bestimmte Denkweisen oder Methoden, sage ich mal, die du auch für deinen heutigen Alltag mitgenommen hast?
Total. Also die ist ja auch schon wieder 10 Jahre her. Ne? Also das die ganze Bay Area ist ja jetzt auch schon wieder komplett anders, als es damals bei mir war. Aber ich glaube, es gibt so diese Narrative, die zählen immer. Ne? Das ist also Nummer eins, ist dieses Fail fast, learn fast Thema. Ne? Also fang einfach an, mach dir irgendwie nie irgendwie große Konzeptideen irgendwie, sondern hab eine Idee, fang einfach an, hol dir ein paar Leute und schau einfach, wie weit du kommst. Ja? Wenn du dann einen erfolgreichen Prototypen hast, ja, und da auch Kunden hast oder auch Leute hast, die da Bock drauf haben, ja, dann mach ein vernünftiges Projekt draus. Ne? Also dann kommt natürlich auch sehr viel Handarbeit daneben auch drauf, aber das ist dann okay. Ja? Das andere sind, dass das Valley ist maximal datengetrieben. Also man trifft keine Entscheidungen aus dem Bauch raus. Man verifiziert diese Entscheidungen, ja, vielleicht raus, die auf Daten basieren, aber alles ist in irgendeiner Weise ein Sensor, alles ist irgendwo ein Datensatz, ja, der am Ende des Tages zu einer Entscheidung dann kommt. Ja. Und das kommt dann eben, das leitet dann eben über in das dritte Thema, nämlich dieser maximale Kundenfokus. Ja. Also als wir damals im Startup waren, das war ganz witzig, da war man bei diesem German Silicon Valley Accelerator Program irgendwie am Start, ja, und da war ein Typ, der war bei PayPal gearbeitet damals, und der hat gesagt, ja, also wer von euch ist Vertrieb? Ja, und dann haben sich halt, da waren 100 Leute in diesem Raum, und dann hat sich niemand gemeldet so richtig. Und gesagt, hey, und er hat gesagt, Leute, wer von euch hat eine Bewertung von über 100 Millionen Euro? Ja, hat sich halt niemand gemeldet. Und er hat gesagt, ey, solange, ja, niemand von euch, ja, eine Bewertung von mindestens 100 Millionen hat, ist jeder von euch Vertriebler. Ganz einfach, ja, so. Das heißt, geht raus, ja, lernt, was euer Produkt mit den Menschen macht, ja. Und da hat man relativ, das klingelt immer noch in den Ohren bei mir, es gibt keine B2B2C-Geschäftsmodelle, es gibt nur ein B2C und das B in der Mitte ist nur ein Kanal. Und wenn man sich das mal reinzieht, dann ist das, glaube ich, wie so ein Mantra, ja, dass ich, egal was ich mache, ja, ich muss mir immer überlegen, ja, wie sich die Endnutzerin, der Endnutzer am Schluss mit meinem Produkt beschäftigt. Ganz egal, welche Vertriebspartner oder irgendwie Produktionspartner oder habe. Ja. Also ich muss mir also am Ende, muss ich mir heute auch als KVG, die sich vielleicht heute eine Sozialimmobilie irgendwie holt, ja, muss den Menschen verstehen, der am Ende des Tages in dieser Immobilie ist und dort auch lebt. Das ist ja eigentlich die ganze Magic.
Gegen wie viele Türen bist du gerannt oder wie viele Bretter hast du gebohrt, als du mit der Denkweise wieder nach Deutschland gekommen bist?
Ja, bin ich dann zu Mediasaturn, so Hosenträger schnalzen. So, ey, ich bin der Silicon Valley-Typ, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ja, nee. Also das Witzige ist ja, es interessiert sich halt niemand für dich, wenn du da irgendwas gemacht hast, was halt irgendwie so 10.000 Kilometer weiter links ist. Ne? Das ist halt diese Grundannahme. Also fängst du eigentlich wieder an, ja, und es ist genau wie diese Narrative, ja, die ich gerade erzählt habe, einfach an, in kleinen Keksdosen eigentlich, ja, da irgendwie dann so reinzugehen und zu sagen, den Leuten irgendwie auch zu zeigen, hey, das ist auch besser, das ist cooler, das ist neuer, das ist irgendwie, ihr seid schneller erfolgreich und ihr habt schneller auch ein Stück weit so ein bisschen Endorphin, ja, weil ihr halt erfolgreicher seid. Also es waren eigentlich alle Türen, die da zu waren. Also es war jetzt nicht so, dass das voll geil war. Ganz im Gegenteil.
Kann ich mir vorstellen. Krass. Wie war es bei der Aachener Grund dann?
Anders. Also das hat mich dann, und so bin ich ja dann zur Immobilienindustrie gekommen. Ich bin dann bei Media raus und ich habe immer so einen Schub. Ich kann immer nur eine Zeit in so einem Angestelltenverhältnis leben. Da muss ich wieder raus und muss dann irgendwie was Eigenes machen. Ja. Und das war eben auch genau diese Zeit. Und dann habe ich zu seiner Zeit den Nico Schröder, ja, kennengelernt im Retail Tech Hub. Ja, und den Nico und ich haben ja alles eben auch bei der Aachener gemeinsam gemacht. Ne? Das heißt, diese komplette Digitalisierungsstrategie sind wir zusammen. Und der hat gesagt, hey du, ich habe jetzt so ein Startup, kannst du das mal näher angucken? Das war damals hier tatsächlich so ein Pop-Up-Store-Vermiet-Ding. Und über dieses Mandat bin ich dann zu Aachen, ja, und die Aachener war aufgeschlossen. Und das ist auch genau das, ich hätte nie gedacht, dass dieser Laden, der von außen so altehrwürdig irgendwie aussieht, ja.
Mit konservativen, orientierten Anlagestrategien, ne?
Ja, ganz genau. Also ich meine, ganz ehrlich, also jetzt mal ganz viel Liebe in die Oppenheimstraße, ja, aber Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mit begrenzter Haftung, ja, da fliegt jetzt niemand aus dem Höschen, ja, wenn du da jetzt irgendwie hergehst, ist auch keine Employer-Brand und so, ne? Aber, und das war irgendwie, es war halt anders, ne? Die Aachener hatte auf einmal Bock, war aufgeschlossen, ja, und die haben halt nicht genau, die haben mir nicht Nein gesagt, sondern die haben mir zugehört. Ja, also genau das Gegenteil, was eigentlich so ein Stück weit bei Media passiert ist. Und was der Laden halt dann schon hat, er hat halt Werte. Und das zieht sich jetzt eben auch durch die ganze Corona-Pandemie. Es zieht sich einfach durch. Der Laden hat Werte, auf die man sich verlassen kann, also nicht nur diese finanziellen Werte, sondern wirklich Werte, ja, nach denen man lebt. Und wo ich sage so, boah, krass, das ist ja Purpose. Also, wo die Gen Z eigentlich immer sagt, das will ich, hat der Laden, ja. Und das war irgendwie so ein absoluter Flash im Kopf. Und dann bin ich da geblieben.
Dazu passt ganz gut. Wir sind natürlich vorher auch wieder auf die Suche gegangen und haben etwas recherchiert. Ich zitiere mal von eurer Homepage und dann können wir gleich mal schauen, wie das mit dem zusammenpasst, was du gerade schon berichtet hast. Neben dem Ausbau, Erhalt und der Modernisierung von Immobilien in bester Einzelhandelslage in deutschen Innenstädten engagieren wir uns mit einem neuen Schwerpunkt ebenfalls in Zukunftstechnologien, die dabei helfen, Innenstädte als Zentrum urbanen Lebens zu erhalten und zukünftig zu gestalten, sowie den stationären Einzelhandel in den Innenstädten zu stärken. Gleichzeitig wird ihr Aachener Grundvermögen intern durch digitale Innovationen effizienter gestaltet, um für eine einheitliche Wissensbasis aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sorgen. Ich würde sagen, also Zitat Ende, das passt schon ziemlich gut zu dem, was du jetzt berichtet hast, oder? Gibt das so eure Haltung gut wieder?
Ich glaube schon. Wir trennen ja auch zwischen interner und externer Digitalisierung. Extern machen wir das eben mit der ACX, Strategic Investments, unsere kleine Venture Capital Tochter. Da haben wir eben auch gesagt, das habe ich eben aus Media Saturn Zeiten eben auch gelernt, wenn du in deinem eigenen Saft schmorst, ja, als Retailer, dann ist da nicht viel mit technologiegetriebener Innovation, ja. Und ich war ja dort auch. Also bei Media war ich ja wie so eine Art kleine Terrorzelle für Innovation, ja. Und was wir dort machen, war eben auch wirklich herzugehen und gesagt, wir müssen den Einzelhandel besser verstehen, ja, weil das ist unsere Hauptasset-Klasse, da sind wir wirklich exzellent, da sind wir auch Marktführer hier im Dachbereich. Und wir müssen einfach besser verstehen. Wir müssen besser verstehen, wie unsere Kunden, unsere Mieter ticken, ja, dass wir am Ende des Tages auch genau dieses Gebäude, diese Mikrolage und diese Makrolage, also die Innenstadt, ja, besser entwickeln können. Und das ist das Ziel der ACX. Und haben wir dann eben Stück für Stück ein Portfolio aufgebaut mit der Highstreet.com im Herzen, wo wir dem stationären Einzelhandel genau die gleichen Daten mittlerweile geben können, wie sie E-Commerce immer schon hatte. Mhm. Ja, so, und das war halt auch so ein Learning von Mediazeiten. Es gibt ja nicht dieses Omnichannel, gab es nie so, oder gibt es auch nicht so. Es gibt eigentlich, mittlerweile, ne? So, aber eigentlich sind es irgendwie zwei verfeindete P&Ls, also stationär der Handel und der Onlinehandel, ja. Und die mögen sich ja eigentlich auch gar nicht so richtig, ja. Und aber dem Kunden interessiert es nicht. Weil der Kunde, der hat einfach nur Bock auf einen Touchpoint, egal wo. Mhm. Ja, so, und der will halt einfach eine Customer Experience. Und das haben wir halt umgesetzt. Ne? Also wir können, der Nico wird mich killen, aber wir sind jetzt bei über 300 Standorten mit der Highstreet. Das heißt, wir messen auch wirklich Passanten in der Innenstadt, dadurch mit eigenen Lasern, auch in Partnerschaften dann. Und die Highstreet ist dann eben auch zu der Zahl geworden, auch während Corona, wenn die Bundesregierung oder irgendjemand wissen wollte, was in der Innenstadt los ist.
Okay.
Und mit der Highstreet messen wir quasi, was draußen ist. Das heißt, wir haben den Traffic einer Immobilie, weil ich meine, Handelsimmobilie, ja, deren Wert, ja, der korreliert maximal mit dem, was ist wo meine Immobilie los. Wir haben mit Sensorlytics können wir alles gucken, was innerhalb der Immobilie unterwegs ist, und wir haben mit Blank und der Retail eben auch eigene Retail Experience Formate eben auch getestet im Portfolio.
Kannst du vielleicht, wir haben gerade vorher über das Projekt in Köln gesprochen mit der Boulderhalle, vielleicht kannst du das an dem Beispiel konkret erläutern, weil da habt ihr das sicher angewandt.
Ja, das war auch ziemlich abgefahren, weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so intuitiv, dass man sagt, oh, da ist so ein altes Schuhhaus, ja, da ziehen wir jetzt mal zwei oder drei Decken raus und machen da eine Kletterhalle rein. Also steht jetzt nicht in der Früh auf und sagt, hey, ich habe die geile Idee. Das Interessante war, die Elements Boulder, ja, die das eben mit uns machen, die sind extrem datengetrieben. Mhm. Ja? Das heißt, die machen sich extreme Gedanken darüber, wer am Ende auch wirklich dort ist bei ihnen, ja, wer ihr Konsument ist, ja, und suchen sich dann natürlich auch starke Vermieter, die genau diese, sagen wir mal, diesen Datenbedarf, den die haben, auch decken können. Ja. Und so wurde das eigentlich sehr analytisch dann eben auch betrieben, und so haben wir eben auch analytisch rausgefunden, dass das eigentlich für diese Immobilie funktionieren müsste. Ja. Und ist auch so, ja, weil diese Immobilie, also diese Kletterhalle ist der Wahnsinn, ne? Also keine Kletterhalle nach Angaben der Kollegen war von Anfang an so voll. Mhm. Und die boomt auch, ne? Also das ist wirklich geil, ne? Und somit ist es eigentlich ein relativ schönes Zeichen daraus entstanden, wie ich eine Immobilie, ja, die früher nur Retail war, auf einmal zur Multiertragsplattform mache, ja, mit einem Nutzungskonzept, was es vorher nicht gab, ja, aber dieses Nutzungskonzept auf einmal auch die Innenstadt, also die Mikrolage dann eben auch bereichert.
Total, das ist ja auf der Hohe Straße, Schildergasse, ne?
Genau.
Jetzt hast du gerade gesagt, die waren schon super, super datenaffin. Jetzt gibt es natürlich auch andere Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Künstliche Intelligenz, IoT, digitale Zwillinge, das sind ja ganz viele Buzzwords im Endeffekt, die manche Personen vielleicht auch gerade noch so ein bisschen überfordern oder überrumpeln. Was davon hat denn jetzt in deiner Meinung nach wirklich einen Impact für die Immobilienbranche?
Alles.
Wo steht denn die alles Immobilienbranche okay. gerade so?
Ja, das ist immer süß, ne? Also, das machen wir ja schon ein paar Jahre, PropTech-Investments, ne? Ich war damals zu Startup-Zeiten, da war ein sehr, 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 sehr großer Telekommunikationskonzern mit 51% bei uns beteiligt. Und der hat uns fast verzischt, ja, weil so ein Konzern ganz anders tickt als so ein Startup. Aber gut, und genau das passiert ein Stück weit auch hier bei uns in der Industrie, ne? Also, Nummer eins, können ja nicht von der Immobilienindustrie reden. Also da haben wir ja wirklich von winzig bis riesig, haben wir den kompletten Spread. Aber wenn wir jetzt mal eher so in Richtung Institutionelle, die Großen halt irgendwie auch mal reinnehmen, ja, dann habe ich ja da teilweise Dealzyklen jenseits der 24 Monate. Also wir sind ja auch bei Ivana beteiligt, ja. Ivana entwickelt sich jetzt langsam zum Marktführer, ja, sozusagen ist er vielleicht sogar auch schon, weil Ivana eben auch genau die künstliche Intelligenz schon im Bauch hat, die andere nur vorgeben zu haben. Trotzdem dauert es halt ewig. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, ne? Also man findet es schon irgendwie sexy, man findet es irgendwie cool, ja, aber es dauert halt, ja, bis der Organismus adaptiv ist. Ja, und das hat schon mal so ein bisschen was mit digitalem Darwinismus zu tun am Ende des Tages, wir reden ja hier eigentlich von der Fähigkeit von Unternehmen, dass sie sich adaptieren können. Ja, und wenn wir uns angucken, wie 2023 hat diese ganze ChatGPT-Sache angefangen. So, mittlerweile habe ich geile Modelle draus, ne? Und das ist nur der Anfang. Das ist ja wirklich nur der Anfang, ja? Das heißt, wir sind mittendrin in einer exponentiellen Wachstumskurve, ja? Und wir können uns heute noch gar nicht ausmalen, was das für uns bedeutet, ne? Also ich habe letzte Woche wunderschöne Demo gesehen in der Architektur, ja, wo ich sagte, ich habe eine Grundfläche, ich gebe meinen Nutzungsmix rein, ja, und Sekunden später habe ich meinen Grundriss irgendwie drin. Cool als Showcase hin und her, ja, sagen natürlich alle, ja, man muss natürlich irgendwie doch mal reingucken, ja, aber die Power ist schon genau, die ist riesig, die ist geil. So. Und das bedeutet, wir müssen in der Immobilienbranche eben lernen, mit dieser Adaptionsgeschwindigkeit klarzukommen. Ja, so. Und vor allem ja auch ein Stück weit einfach auch bewusst das zurücklassen, was wir halt einfach seit 100 Jahren kennen, ne? Also das ist ja das Witzige, ist ja, ne, ich meine, Immobilienbranche, wir verdienen unser Geld mit rumstehen.
Du weißt, dass ich das Zitat dann rausziehe.
Sehr gerne. Ne? Aber und das ist mir genau der Punkt. Und deswegen müssen wir auch diesen Immobilienbeine machen. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich glaube halt zu viel, gell? Jetzt kommen wir zum Punkt IoT. Wir haben nur eine Chance, ja, unsere Gebäude besser zu verstehen, ja, und sie auch besser zu steuern. An dieser Stelle sehr viel Liebe an Raymond und Nicole bei uns im Haus, die das ESG-Team machen, und Jürgen. Sind diejenigen, die gerade die digitalen Zwillinge bauen. Ja, so auf Basis von Sensorik, ja, und am Ende des Tages eben auch sagen, ja, die höchste Effizienz, die ich aus so einem Gebäude rausbekomme, ist nicht, dass ich da mehr Dämmung reinpacke, sondern weil ich die Immobilie besser steuere. Mhm. Ja, so. Und da haben wir genau den Ansatzpunkt, ja, so. Und ein explizites Beispiel: alle diese Fonds, und man könnte ja eigentlich meinen, ja, dass so eine Retail-Immobilie eine riesen Dreckschleuder ist. Also ihr wisst es ja, mit Kältevorhang im Sommer und Wärmevorhang im Winter, und alles ist irgendwie cozy und super, ne? Riesengroße Glasfassaden. wir sind überall auf mindestens Artikel 8, wenn nicht sogar Artikel plus, 8 plus Level unterwegs, ja, weil wir es geschafft haben, unsere Immobilien besser zu verstehen, sie digital abzubilden und eben auch besser zu steuern.
Wie ist, du hast gerade Planung angesprochen, dein Verhältnis oder die Zusammenarbeit mit Architekten, welche Schnittstellen gibt es bei euch und was glaubst du, wie sich der Beruf des Architekten, der Architektin verändern wird?
Wir haben einen enorm guten Kontakt zu unseren Partnerarchitekten, weil ich glaube, wenn man sich auch mal unser Portfolio anguckt, wir lieben unsere Häuser. Ja, und das ist auch ein Stück weit diese Aachener Leidenschaft. Das sind auch geile Hütten. Ja, es ist wirklich so. Also jeder, der da ein Stück weit irgendwo eine gewisse Leidenschaft für Immobilien hat, der wird schon bedient bei der Aachener. Das ist schon gut. Ne? Also ich glaube, und das ist auch genau der Punkt. Und deswegen geht's halt nur, wenn ich nicht in so eine Dienstleister-Kundenbeziehung reingehe, sondern wirklich partnerschaftliche Beziehungen dann eben auch entwickle. Ich glaube, das ist ganz, ganz klar. Ich glaube, dass speziell, wenn ich jetzt auf die Architekten gucke und auf die Projektsteuerer, ich glaube, die werden halt mehr zu Inspiratoren und Dirigenten. Ja, also ich glaube, diese klassische Arbeit, ja, so, ich meine, also, du weißt es natürlich besser als jede andere, Nathalie, aber ich glaube, man stellt sich ja den Beruf des Architekten so unglaublich romantisch vor, ja, und ist dann natürlich irgendwie ziemlich schnell im Daily Business dann irgendwie drin. Ich glaube, das Daily Business, da wird es ganz viel Technologie geben, das uns da hilft, ja, da eben rauszukommen. Das heißt, ich glaube, diese eigentliche romantische Vorstellung, was man in diesem Berufsbild eines Architekten, einer Architektin sein will vielleicht auch, dass das viel, viel, viel mehr rauskommt. Ja, also Architektur im Sinne von, ich kümmere mich um Nutzungen, ich kümmere mich um Entwicklungen, ja, ich kümmere mich am Ende des Tages aber auch um die Menschen, die am Ende des Tages dieses Produkt auch wirklich benutzen. Ja, ich glaube, das wird sich positiv verändern.
Wir würden nie von Produkt sprechen.
Ich weiß, das war total witzig, ne? Das ist, als wir Servus Maria gemacht haben, habe ich auch immer von Produkten gesprochen, ja, und ich brauche das Produkt und ich brauche das und das und das und das und das und das, ja, und Peter und Lovro haben an dieser Stelle, ja, Peter Pohl und Assoziierte, dass sie nicht einen Schlaganfall gekriegt haben dadurch vor lauter Wut, weil ich immer Produkt gesagt habe, ihr hasst es, gell?
Oder Esseklasse.
Schlimm. Oh, wie mir. Ja, so. Und als ich dann aber auf der anderen Seite, muss man es immer so sehen, aber auf der anderen Seite, ich glaube, jetzt sind wir beim Punkt, ich glaube, wir haben uns dann eben auch deswegen so eingegroovt irgendwann mal, ja, weil wir auch gesagt haben, hey, fucking nochmal, der alleinerziehenden Sabine interessiert einen Scheiß, ja, so, ob da jetzt irgendwie noch eine andere Wandbelage oder sonst irgendwas drin ist, ja, weil die will wissen, ob sie sich die Miete leisten kann oder nicht, ja. Und jetzt sind wir halt speziell im sozialen Wohnungsbau, ne. Und ich glaube, das ist immer so wie dieser gesunde Twist, den man dann irgendwie hat, ja. Und ich habe auch aufgehört, von Produkten zu reden. Man mag ja nicht alle irgendwie verärgern an dieser Stelle.
Manuel, ich komme nochmal so ein bisschen auf meine Frage von vorhin zurück. Ich hatte ja gefragt, die KI, IoT und so weiter, digitalen Zwillinge, du hast gesagt, das brauchen wir im Endeffekt alles. Mal andersrum gefragt, welche Fehler beobachtest du denn bei der Digitalisierung von Immobilienunternehmen am häufigsten? Also ist das wirklich, würde ich jetzt aus deinen bisherigen Aussagen schließen, sich davor zu verschließen oder was ist der größte Fehler?
Von bis. Also ich glaube, das Thema ist, Fehler Nummer 1, eine Technologie geil finden und sich dann ein Problem suchen, was man mit Technologie heilen kann, wird nicht funktionieren. Ja, weil dann hast du diesen Nerd-First-Ansatz. Das funktioniert nicht. Ja, da holst du niemanden mit ab. Das heißt, such dir wirklich ein explizites Problem, ja, also in der Effizienz oder du magst irgendwas verbessern, ja, du magst irgendwas cooler machen. Weil dann findest du die Menschen, die auch jeden Tag mit dieser Technologie dann arbeiten. Ja, die findest du dann auch, die werden dann deine Follower und dann kannst du Technologie als Hilfsmittel nutzen. Ja, also ich glaube, dieses etwas cool finden, weil es blinkt und irgendwie cool ist, ja, und weil es irgendwie alle machen, ja, und dann irgendwie reingehen, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das ist das Thema. Ich glaube gar nicht mehr so, dass sich die Branche verschließt, ja. Sie stellt sich nur ab und zu saudumm an. Ja, also die Branche, also es ist so ein bisschen wie ich damals aus dem Silicon Valley, also diese Hosenträger-Schnalz-Sache. Ja, ich glaube, wenn es an uns eines nicht fehlt in dieser Branche, dann Selbstbewusstsein. Ja, also das haben wir ja wirklich, das ist unglaublich. Ja? Also, deswegen, man kann ja auch irgendwie alles besser und hin und her. Ja? Wenn man mal von diesem hohen Ross des Selbstbewusstseins mal ein bisschen runterkommen würde und sich mal hin integrieren würde, vielleicht auch in Richtung PropTech, Startup, Technologie, ich glaube, dann ja, würden wir in einem, sagst du es einfach mal so, weniger testosterongetriebenen Level irgendwie unterwegs sein und einfach mal ein bisschen mehr gescheites Geschäft machen, ja, als gegenseitiges, ich darf das Wort hier im Podcast nicht sagen, aber gegenseitig irgendwie versuchen zu zeigen, wer der Geiste ist. Das sehen wir halt auch irgendwie jeden Tag. Also ein bisschen weniger Ego, ein bisschen mehr Geschäft, wäre halt geil.
Das wäre auch ein schöner LinkedIn-Post. Boah, könnte deinen Account für dich betreuen.
Sehr gerne.
Du hast vorher von einem Projekt erzählt, Mini-Metaverse. Vielleicht wäre das ein positives Beispiel, was euch noch so ein bisschen unterscheidet und auch so ein Best Practice, wo du erzählen könntest, was ihr konkret macht.
Ist auch gerade im Thema der Anlegerbetreuung und Vertrieb die Gedanken gemacht, wie komme ich denn eigentlich an meine Anlegerinnen und Anleger ran? Ja, weil ich meine, so ein institutionelles Fondsgeschäft, das ist ja jetzt eigentlich ziemlich unsexy. Ne? Also da gibt es mal einen Anlageausschuss und dann gibt es einen Jahresbericht und dann kriegst du ein PDF, das ist 100 Seiten lang. Das druckt man sich entweder aus oder legt es ab. Also das ist es nicht, sehr sexy. Ja? Wenn du jetzt aber ein Produkt hast wie zum Beispiel Retail und ein paar sehen es irgendwie solche tollen Sachen, wie es in der Hohenstraße oder mit der Bulderhalle oder wenn du jetzt so tolle Produkte hast wie Gesundheitsimmobilien, soziale Infrastruktur, wo du ja nicht nur eine Rendite in Geld hast, sondern auch wirklich auch in wirklich auch eine soziale, gesellschaftliche Verantwortung dann eben auch reingehst, dann ist das etwas, was wesentlich mehr Erklärung bedarf, ja, als ich das jemals in so einem riesengroßen PDF machen könnte. So. Also haben wir gesagt, okay, wir haben da so ein Motto, ja, Daten überzeugen, Leidenschaft begeistert. Und das, diese Leidenschaft, die versuchen wir eben auch über digitale Kanäle dann eben auch mitzugeben. Also nächstes Projekt sollte dann irgendwann mal, also läuft gerade, bestenfalls Ende H1, das ist dann live, wollen wir so ein Mini-Metaverse machen. Also quasi eine kleine Innenstadt. Ja, eine kleine digitale Innenstadt, wo man sich über unsere Asset-Klassen, weil die sind halt nur in der Innenstadt, ja, da sind wir auch sehr stolz drauf, wo man sich hier informieren kann, wo ich mich über unsere Nachhaltigkeitsthemen informieren kann, wo ich aber auch sehr viel Content dann eben auch bekommen kann, wo ich halt einfach nicht nur eine Homepage habe oder Social Media, sondern eine kleine virtuelle Welt, ja, wo ich die Menschen näher an unsere Anleger ranbringe. Und ich glaube, dass da sehr viel Magic passieren wird. Weil hat noch nie, habe ich auch noch nicht so gesehen.
Okay. Wir sind gespannt. Wir machen nochmal so einen kleinen thematischen Schwenk. Das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich schon Nachhaltigkeit und Verantwortung auch angesprochen. Und ja, da kommen wir zum nächsten, muss man ja auch mittlerweile schon fast sagen, Buzzword. ESG ist aber längst kein reines Nice-to-Have mehr, sondern eine absolute Notwendigkeit. Was würdest du sagen, wie beeinflussen die ESG-Kriterien die heutige Projektentwicklung?
Keine Arme, keine Kekse, ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt in den aktuellen Zeitgeist reinschauen, ja, und der Kollege links von uns über den Atlantik aus dem Pariser Klimaabkommen raus will und so Sachen, ist es dennoch unsere aller Verantwortung, ja, uns und unseren Kindern und den Kindeskindern eine Welt zu hinterlassen, ja, die es sich lohnt zu leben. Wenn man sich die Immobilienbranche anschaut, wie viel aberwitzig viel Wert dort da ist, ja, aber auch dann gleichzeitig, wie viel aberwitzig viel negativen Einfluss auf eine Umwelt genommen werden kann, ja, dann ist es essentiell und das ist eben auch unsere aller Verantwortung, dass wir da reingehen. Wir sehen, ja, wir haben ja auch gerade, wir stecken ja mitten in der Krise, wir sehen, dass das Thema auch bei unseren Investoren vor 2 Jahren wesentlich mehr en vogue war. Ja, jetzt natürlich irgendwie sagen, ja, aber was kostet das alles und hin und her. Und deswegen ist es, glaube ich, essentiell, eben jetzt nicht zu stoppen, ja, sondern jetzt wirklich weiterzumachen, weil wir sind jetzt eben auch in genau so einem Kipppunkt. Ja. So, wir mit Hilfe von Technologie können wir eben, und das ist das Schöne an der Sache, ja, eben auch ohne diese riesengroßen Mega-Investments, ja, eine Immobilie grün machen, ja, und unseren Beitrag dann somit auch leisten. Also, und ich glaube, Und ich glaube, es ist ja nur, wir deklinieren nur das E durch. Ja, wenn wir jetzt, das ist so ein Thema, das wir ewig haben, Nathalie, ne? Wenn wir jetzt das S und das G auch nochmal durchdeklinieren, ja, und wenn wir jetzt eben auch positiven Impact, ja, von S und G, ja, auf eine Finanzierungsstruktur, auf eine Risikoklassifizierung oder, ja, also am Ende des Tages auf dem Euro, ja, haben, dann wird sich das lohnen. Ja, also ja, es ist gerade etwa eine Durststrecke, aber jetzt müssen wir dranbleiben, ja, weil diese Technologie, die Möglichkeiten und vor allem auch die Menschen, ja, die jetzt eben daran arbeiten, die haben so viel Leidenschaft für dieses Thema, ja, dass wir gesagt, wir müssen dieses Momentum jetzt einfach überbrücken, wir müssen jetzt weitermachen und dann wird's auch gut. Also so Menschen wie Raymond oder Nicole, die hätten niemals vorher, ja, bei uns irgendwie bei einer Aachener Grundvermögen gearbeitet. Aber die haben eben diesen Purpose, ja. Die wollen, ja. Und die wollen ja wirklich was verändern, ja. Und genau solchen positiven Menschen muss man auch als Unternehmen die Plattform geben, ja, dass sie etwas positiv verändern können, ja. Und ich glaube, da müssen wir halt drüber. So, und wenn wir jetzt lassen wir halt nochmal 2 Jahre Wasser rein runterfließen, dann ist die Welt auch wieder eine komplett andere.
Mhm.
Aber am Ende wird es halt wirklich auch so sein, lass mal noch 5 Jahre reinlaufen, eine schlechte Immobilie wird keine Finanzierung kriegen.
Apropos ESG, S, Social Impact,
ja.
Ich glaube ein Herzensprojekt von dir, Servus Maria, hat ja jetzt nichts mit der Aachener Grund zu tun.
Nö, machen wir privat. Ne?
Machst du privat, magst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
Also die Maria wird in Gasthofen bei Augsburg entstehen, ja, die erste ihrer Art. Und sie ist damals eigentlich so entstanden, das, also familiär, Hotel, so ein Hoteliersohn.
Du bist ein Hoteliersohn.
Genau, so. Und also so Gastro und Zeug und Dings, ne? Und Campingplatz noch und so Sachen. Auf jeden Fall immer ganz viel mit Hospitality. Also in Neudeutsch heißt Hospitality. Ja, so in Bayern heißt Wirtschaft. Und auch gerade während Corona haben uns halt einfach auch Gedanken gemacht, ja, kann das eigentlich genauso weitergehen mit so einem Hotel und was ist das eigentlich? Und was halt einfach immer schon tief in der Familie verankert war, war eben eine soziale Verantwortung und eine gesellschaftliche Verantwortung. Ne? Und dann haben wir halt am Ende des Tages eben auch beschlossen, ja, okay, und jetzt sind wir genau wieder bei dem Thema, nee, wir machen eben nicht genauso so weiter. Ne? Weil das war das Thema, okay, dann lass uns halt irgendwie alles verkaufen und das Geld irgendwo hinlegen und dann fahren wir in Urlaub. Aber wir wollten eben sagen, nee, wir machen das anders. Ne? Und somit ist halt Servus Maria entstanden, basierend auf der Maria Steiner, meiner Urgroßmutter, die da quasi auch dort das Haus dort gegründet hat. Wir hatten es ja auch gerade eben von einem Frauenbild. Ne? So, und was mich da eben auch sehr geprägt hat, ich bin nicht in einem Patriarchat, sondern in einem Matriarchat aufgewachsen. Ja? Also ich habe ein komplett anderes Frauenbild als glaube ich, irgendwie alle anderen, ja, weil bei uns die Damen im Hause das Sagen hatten, ja. Das waren die Unternehmerinnen. Die haben angesagt, wo es hingeht in die Zukunft. Das ist eben auch heute noch so. Und also hier auch ganz viel Liebe an die Ute, meine Tante, mit der ich das alles eben mache. Und das war eben auch genau das Thema. Okay, dann eben von der Hebamme bis zum Hospiz alles in ein Haus. Ja, das war die erste Idee. Und wird jetzt so, also wir sind jetzt gerade noch im Endtuning, ja, wir werden nicht alles an diesem Standort machen können, aber wir haben eine Blaupause entwickelt. Und wir haben eine Blaupause, also ich projektiere gerade 2 weitere, ja,
cool.
Weil dieses Thema, dass die Alten, ja, auf die Jungen aufpassen und die Jungen auf die Alten, ja, und ich eben niemanden ausschließe, weil er irgendwo anders herkommt oder krank ist oder fast stirbt oder, ja. Das ist eigentlich eine Dynamik, die kennen wir aus dem Dorf. Und es gibt ja eben dieses alte Sprichwort mit, man braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu kriegen, ja, wir brauchen halt eine Maria. Und ich glaube, das ist halt genau das Thema. Das heißt, auch ohne ESG, und das ist, glaube ich, das, was wir vorher hatten, ohne ESG, ja, wäre das nie ein Produkt geworden.
Nee.
So. Aber jetzt auf einmal durch ESG, ja, habe ich diese Wundertüte an Nutzung, ist auf einmal das Modern Living Produkt. Das. Ja? Und das ist geil eigentlich an der ganzen Nummer. Und hier seht ihr schön eben auch, wie viel Power so eine Regulatorik hat. Ja, es gibt auf einmal gibt es eben eine Basis, eine Plattform für genau solche Wohnformen, ja, wo auch jeder Insti und alle irgendwie gesagt haben, boah, also, keine Ahnung, Ärztehaus, Coworking für Heilberufe, Senior Living, betreutes Wohnen, normales Wohnen, dann noch ein bisschen Medizin und Büro und noch Veranstaltung oder, boah, Herzinfarkt, krieg ich nicht, ich will wohnen, ja, gib mir ein Haus mit 100 Wohnungen. So ein Faktor. Nein, und Und das ist die Power daran. Ja. Und da sind wir eben auch sehr stolz drauf, dass wir das eben auch als Familie, ja, eben auch mit sehr viel Gegenwehr, also mit unglaublich viel Gegenwehr der Planer, einer Architektenschaft, einer von Bauunternehmen, ja, dann eben aber auch ad absurdum einfach weitergetrieben haben, weil wir halt einfach so davon überzeugt sind, ja, dass etwas anders werden muss, ja. Und dann kommst du halt ganz automatisch eben in dieses Thema mit, ja, dann bist du halt seriell oder modular, ja, dann bist du halt in Holz, ja. Und dann stellst du halt einfach auch die Narrative einer Branche irgendwann mal in Frage. Ja, so. Und es ist, also nichts gegen konservatives Bauen, und ich finde das auch geil und das überhaupt, ja, und es wird ja auch ein Holzhybridgebäude, ja. Aber du wirst halt unglaublich viel mit Menschen konfrontiert, die dir halt einfach erklären wollen, wie die Welt funktioniert. Ja, so. Und aber es funktioniert nicht. Ja, so. Und deswegen war es eben auch so ein Punkt, auch mit den Baukosten und den ganzen Themen. Wir haben natürlich das Glück, wir haben kein Overhead. Ja, wir sind eine Familie. Und es ist unser Geldbeutel, ja, also stellst du das halt einfach in Frage. So, und jetzt ein Beispiel. Ich brauche keinen TGAler, der mir fast eine siebenstellige Summe an Planung irgendwie abknöpfen will nach HOAI, ja, weil der muss auch keine Studie machen, wenn ich eine scheiß Wärmepumpe rückwärts laufen lasse. Ja, so, also sind wir halt irgendwie selber hingegangen, ja. Und mein Bruder, der ist Elektrotechniker, und da sind wir halt irgendwie hergegangen und gesagt, da ist Photovoltaik, dann nehmen wir diese 48 Volt Stromspeicher, dann habe ich da diese zwei Wärmepumpen im Haus. Und dann haben wir das halt ein bisschen ausgerechnet und haben dann irgendwie festgestellt, ich krieg 2,5 bis 3 Grad Kernenergie, ja, aus diesem Teil raus, ja, aus den Flussböden im Sommer, wenn ich das Ding rückwärts laufen lasse, mit dem Strom, den ich tatsächlich am Tag zwischengespeichert habe. Brauche ich keinen TGAler dazu. Und jetzt sind wir wieder bei der alleinerziehenden Sabine. Die ist alleinerziehende Sabine, die interessiert sich nicht für den TGAler. Und das meine ich halt damit, dass es lohnt sich halt einfach wirklich, um jeden Cent zu kämpfen, ja, wenn ich mit sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung ein Haus bauen will.
Wann können wir es besichtigen? Wie ist der Zeitplan?
Ich hoffe, es ist 27, Ende 26.
Aber man merkt auf jeden Fall ganz viel Leidenschaft, ne? Also ja, egal, ja, was du tust, ne? Ob es jetzt da privat mit Servus Maria ist oder auch bei der Aachener Grund. Es ist sehr, sehr spürbar.
Das ist, also danke, dass dir das auffällt. Ich bin gerne sehr selig, ja. Ich liebe das, was ich jeden Tag machen darf, ja. Ich bin da auch sehr, sehr happy drum. Ich meine, die Aachener können ja auch genauso sagen, nee, lass das mal mit der Maria. Nee, aber ganz im Gegenteil. Sie sagt halt, krass geil. Also, okay, wir sind vielleicht als Aachener noch gar nicht so weit, ja. Und jetzt kommst du irgendwie her und machst das halt. Go for it. Macht ja Sinn. Ja, und jetzt sind wir wieder bei den Werten, weil, also, ich baue jetzt nicht böse Sachen, ja, aber das ist halt wirklich etwas, und das befruchtet sich ja auch gegenseitig, und das ist das Coole an der ganzen Nummer, weil du durch das, dass wir ein Stück weit auch Vorreiter sind in dieser Modern Living Asset Klasse jetzt an dieser Stelle, machen wir natürlich auch genau die Erfahrungen, die eine Aachener momentan gar nicht machen kann, weil sie ja nie da rein investieren.
Und du als Typ wirst ja auch, du bist ja ein Mix aus diesen ganzen Dingen, und da hat ja dein Arbeitgeber auch was von, ne? Wenn du so wahrgenommen wirst. Und das zu verstehen und nicht zu sagen, nee, sorry, lass das mal, ne? Finden wir nicht gut.
Ich glaube, die Aachener akzeptiert mich halt einfach als Wundertüte. Ja. Und oder anders, ich glaube, die Aachener akzeptiert mich als Unternehmer. Das kann man natürlich sagen, du kannst irgendwie nichts gescheit, ja, sondern kannst irgendwie noch vieles irgendwie ein bisschen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, einfach dieses unternehmerische Denken, ja, das halt jetzt einfach da ist, ja, und wo man einfach sagt, so, da ist ein Problem und das lösen wir jetzt. Egal wie.
Was glaubst du denn, können Projektentwickler von Servus Maria lernen? Ist es wirklich die Asset-Klasse an sich? Ist es eher das Vorgehen, die Herangehensweise?
Ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Ich glaube, die Asset-Klasse an sich, ein Haus zu bauen, dass Menschen eine nicht nur einen Wohnraum gibt, sondern eine Heimat, ist ja erstmal etwas sehr, sehr Schönes. Wenn ich dann aber eben einen vernünftigen Mix finde zwischen Renditeträchtigen, ja, und anderen Themen, also die Quersubventionierungsthemen, dann komme ich am Ende des Tages auf einen sauberen Nenner. Und ich glaube, dass eine Branche da lernen kann, einfach sehr offen, und jetzt sind wir wieder beim Silicon Valley-Thema, kundenorientiert an eine ganze Sache ranzugehen. Wenn wir über Impact und gesellschaftliche Verantwortung reden, oder wenn die Bauindustrie davon redet, dann reden wir über öffentlich geförderten Wohnraum. 30-70. So ungefähr. Das war's. Haken dahinter. Ja. Bestenfalls reden wir noch über eine Pflegeimmobilie oder so, ne? Aber da hört es halt dann irgendwann mal auf. Ja? Wir haben den Eindruck, dass jeder, der auch mal einen Fall zu Hause hat, ja, wo es mal um eine intensive Pflegesituation oder ging, die kapieren Maria besser. Ja, und da lade ich tatsächlich die komplette Branche ein. Guckt auf eure Kunden, guckt auf die Menschen, guckt auf den demografischen Wandel, ja, und wählt eine demokratische Partei. Geht raus, hört auf eure Kunden. So. Und dann ist eigentlich alles ganz einfach, weil am Ende des Tages, wenn euer Kunde gar nicht die Kohle hat, ja, dann könnt ihr halt auch nicht so bauen, wie ihr wollt. Ja. Und somit sind dann solche Themen wie modulares Bauen, serielles Bauen und einen hohen Vorfertigungsgrad, nachhaltiges Bauen, ja, alles nur Abfallprodukte. Das ist einfach alles nur ein Abfallprodukt, ja, wenn ich ein Produkt, tut mir leid, ein Produkt baue, ja, das auf den maximalen Kundennutzen ausgerichtet ist. Ich komme aus dieser Produktzeit.
Ich finde aber, das hat es schon sehr gut zusammengefasst. Also ich denke, das ist eigentlich schon ein sehr gutes Schlusswort, wo du nochmal ja auch zu den unterschiedlichsten Themen im Endeffekt, die wir jetzt heute besprochen haben, abgeholt hast, weil alles mündet im Endeffekt darin, ich darf hier im Namen von Jung sprechen, bei uns ist es genau das Gleiche, eben der Fokus dann wirklich auf den Nutzer am Ende. Es gibt viele tolle technische Möglichkeiten, aber die Frage ist eben immer, was braucht der Nutzer wirklich am Ende? Mhm. Von daher perfekt zusammengefasst. Wir haben abschließend noch eine persönliche Frage an dich.
Ja, welche nehmen wir denn? Wir haben 3 Stück.
Ja, ich würde sagen, vielleicht, weil es den Zuhörerinnen und Zuhörern sicher auch viel bringt, weil man da nochmal gut was mitnehmen kann. Gibt es Bücher oder Podcasts oder auch Personen, die dich in deiner Arbeit besonders inspiriert haben, wo ja man sagen kann, nach unserem Podcast hier, da kann man da nochmal reinhören?
Oh, ich habe da immer so Phasen. Also wenn ich sehr liebe, ist der Stelter von Beyond the Obvious, ja, Handelsblatt. An dieser Stelle, den mag ich, weil er eine Meinung hat und alles datenbasiert ist. Das finde ich cool. Ja. Ich glaube, durch diese ganze Silicon Valley Zeit, ich sage jetzt nicht irgendwie Lean Startup, bla bla bla, nee, das war Yuval Harari, also eigentlich alles von ihm, ja, aber wahrscheinlich am ehesten der Homo Deus, weil es dir irgendwie die, ist uralt, ne, aber das Denken, was damit verbunden ist, das ist irgendwie sehr, 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 sehr schön. Und aktuell, was ich auch jedem empfehlen kann, ist Zynische Theorien, ja, hilft alten Menschen wie mir, ja, die Generation Z besser zu verstehen. Und das tut ganz gut, ja, weil man hier tatsächlich auch mal datenbasiert mit dem Wokeism dann auch mal in die Bütt geht. Ja, und das ist gut, ja. Und weil am Ende des Tages sind Menschen so, wie sie sind, man muss sie einfach nur verstehen, ja. Und dann ist halt einfach ein sauberes Miteinander möglich.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Manuel, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir hören uns bald wieder bei Sphäreraum Talk.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Servus.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.